Das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio, Tibor Schneider und Elena Schilling. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Die neue Ausgabe von Trashpool, druckfrisch liegt sie vor uns. Und was ist das für ein Gefühl, Tibor? Seit wann ist sie da, das Baby, das eigene?
Ein ziemlich geiles Gefühl, etwa vor 2 Wochen erschienen, frisch aus dem Backofen. Und zwar pünktlich zur Frankfurter Buchmesse mit... Diese Ausgabe haben wir zum ersten Mal vertreten, auch auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Verlag Dort Dinkler zusammen, der uns auch online vertreibt. Und das war ein ziemlich geiles Gefühl, weil man sich auch präsentieren konnte da auf der Frankfurter Buchmesse, weil man auch ein paar Exemplare am Sonntag absetzen und verkaufen konnte. Und deswegen nochmal was Besonderes, weil, wie gesagt, das erste Mal überhaupt auf der Buchmesse vertreten zu sein, war ein gutes Gefühl, ja.
Das geht jetzt in neue Höhen, jetzt geht's richtig, startet ihr durch?
Ja, also hoffentlich. Also zumindest ist kein Ende absehbar. Also die nächste Ausgabe ist auch schon in Planung und wir freuen uns aber zunächst einmal auch auf die Lesung diese Woche, auf die ich gleich hinweisen möchte. Und zwar am 27. November im Club Voltaire um 20 Uhr. Einlass wäre schon ab 19.30 Uhr und heute mit dabei ist Elena Schilling, die ebenfalls dort lesen wird und vielleicht gibt es eine kleine Geschmacksprobe von dem, was man auch an dem Abend erwarten kann. Geleitet wird der Abend von dem Moderator Harry Kinzler, einer Slam-Legende aus Tübingen, und begleitet wird die ganze Lesung von der Post-Rock-Band Evodia. Das Ganze kostet 5 Euro, aber man kriegt auch einiges geboten und ja, wir dürfen uns einfach auf eine geile Lesung freuen. Außerdem wird noch lesen Janis Tortora, Karl Poschner-Martell und Sean Huell, der Englischdozent hier in Tübingen war. Auf Englisch und Deutsch, ja.
Das sind alles eure neuen oder die Autoren der jetzigen Ausgabe, die Nummer 6 ist das jetzt auch schon?
Ja? Genau, Nummer 6. 2010 haben wir uns gegründet, 2011 war die erste Ausgabe erschienen und mittlerweile die 6. ganz genau. Ja.
Elena, wie bist du dazu gekommen? Wie haben sie dich entdeckt?
Also ich habe Gedichte eingeschickt und dann wurde ich gedruckt. Also im Prinzip, es gibt ja die Tübinger Dichterkammer. Und da haben wir uns quasi so ausprobiert. Also ich bin jetzt auch seit, ich glaube, ein bisschen länger als einem Jahr dabei.
Ganz genau, über einem Jahr.
Genau. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Werkstätte. Also wir stellen da Texte vor, besprechen die Texte immer wieder. Und so entwickelt sich das immer also weiter. Und dann habe ich mich auf 4 Gedichte, also ich habe mich auf mehrere Gedichte festgelegt. Ich glaube, ich habe 10 eingeschickt. Mhm. Genau. Und die im Rahmen dieser Werkstätte eben auch sich so entfaltet haben, wie sie letztendlich dann geworden sind.
Das,
und ja, genau.
War das so ein gemeinsamer Prozess dann auch ein bisschen? Hast du da die Dichterkammer daran beteiligt, an deinem eigenen Schreibprozess?
Also das eine Gedicht, was veröffentlicht wurde, auf jeden Fall, da haben wir schon, also ich habe da auf die Kommentare, es ist immer ganz gut, das in so einem kleinen Rahmen vorzustellen erstmal. Und ich denke schon, dass das diese Rückmeldung, die man kriegt, die wirkt sich dann auf das Ergebnis, was am Ende dann fest steht schon aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein gemeinsames Schaffen ist. Also ich denke, es regt was an, was dann im Endeffekt ganz andere Sachen vielleicht auslöst, was gedacht war von den Leuten vielleicht.
Es kann auf jeden Fall zu Veränderungen führen, wenn die Kritik oder die Anregungen...
Ja, wobei ich festgestellt habe, genau, dass es dann oft ganz andere Sachen eben im Endeffekt herausbringt. Also die Leute kritisieren was, aber das regt dann vielleicht Prozesse an, die damit nichts mehr zu tun haben.
Hat es irgendeine spezielle Form da? Wird das moderiert auch oder ist es eher jeder, der gerade was dabei hat, kann?
Also man legt im Vorfeld fest, wer gerne lesen möchte, fragt so in die Runde. Dann melden sich meistens 2 Lesende, die was vorstellen möchten und bringen Kopien mit, stellen das vor und am Ende diskutiert die Runde darüber und man wird auch ein bisschen verrissen, muss man schon sagen. Aber das ist gut, das fördert das Gestalter, also ist gut, ich mag's.
Was heißt denn verrissen dann? Also das ist wirklich, die gehen hart ins Gericht.
Es ist halt eine sehr heterogene Gruppe, es sind ganz verschiedene Leute, die da kommen, die studieren ganz unterschiedlich, es sind verschiedene Altersgruppen, auch Ältere dabei und dementsprechend ist die Resonanz, also ich finde es gut, dass sich das mittlerweile so etabliert hat, dass die Leute kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach so sagen, was sie von dem Text halten. Und irgendwo dazwischen findet man sich dann vielleicht wieder oder auch nicht, aber das ist auch das, was dich dann in der Lesung erwartet, wenn du es jetzt im Radio in einem größeren Publikum vorstellst.
Und ist es dann oft geschmacksbasiert oder ist es auch sehr immer begründet, konstruktiv, weil Verriss kann ja so oder so sein. Ne?
Also ich glaube, mein Eindruck ist eher, dass es immer um den Text geht. Also das ist konstruktive Kritik. Es geht nicht so um Geschmacksfragen, sondern die Leute bringen ganz viel Wissen mit, was Lyrik und Prosa angeht. Und auf der Basis ist es dann, so ist es fundiert.
Aber im Endeffekt muss es einem ja auch gefallen, wenn man es mögen, oder muss es einem nicht gefallen, wenn man es kritisieren kann auf eine Art.
Ja, aber das ist dann nicht so, das ist nicht so einfach. Also man sagt nicht, es gefällt mir oder nicht, sondern man diskutiert dann und oft nimmt es dann irgendwelche Dimensionen, die auch über den Text hinausgehen oder über generell die Gattung oder halt die Form.
Was kam bei dir da? Erinnerst du irgendwas Konkretes?
So ein paar Zeilen vielleicht, die dann zu einfach oder zu kompliziert, je nachdem, waren und den beiden Leuten nicht in den Gesamtkontext gepasst haben oder so. Und dann haben wir drüber geredet und ja, solche Dinge, so einzelne.
Warst du schon ein paar Mal selber dabei als Verreiserin, bevor du deine eigenen Texte dann gebracht hast?
Ja, ich war am Anfang erstmal dabei, bevor ich dann das mitgebracht habe.
Also wusstest du dann, worauf du dich dann auch einlässt?
Ja,
und
doch, auf jeden Fall.
Nach welchen Kriterien hast du dann ausgewählt, was du vorstellst?
Eigentlich nur nach dem Kriterium, was ich gerade aktuell schreibe. Also es war jetzt das Aktuellste, was ich da dabei hatte. Das habe ich mitgebracht, vorgestellt. Und in dem, also weil es, ich finde immer das Aktuellste ist irgendwie das, was mir am nächsten ist, natürlich, logischerweise. Also ich finde jetzt auch schon die Texte, die hier publiziert wurden, das ist auch schon eine Weile her. Also da merkt man schon, dass die Zeit so, ja.
Hast du dann schon jetzt so ein gewissen innerlichen Abstand dann auch dazu? Schon ein bisschen abgeschlossen damit?
Also abgeschlossen nicht, aber es symbolisiert so eine gewisse Epoche. Also es ist in einem gewissen Kontext entstanden und daran denke ich, wenn ich die jetzt lese zum Beispiel. Wobei der Kontext auch, also die sind genauso gut jetzt noch zu lesen. Ist jetzt ja, aber damals war das aktuell aufgrund gewisser politischer oder sonstiger Ereignisse.
Was lässt du sonst noch so alles einfließen? Politische Sachen? Es ist, aber Gedichte sind ja sicher auch immer sehr persönlich, ne?
Ja, es ist immer. Also ich glaube, ich finde es relativ schwer zu sagen, wodurch ich da letztendlich beeinflusst werde. Ich glaube schon, dass das einen sehr großen persönlichen Teil immer hat. Es ist so eine Mischung. Es ist eine Mischung aus sich Dinge von der Seele schreiben und es gar nicht merken. Also indem man das irgendwie mit irgendwelchen Sachen in Verbindung bringt, die man heute Morgen in der Zeitung gelesen hat oder so, solche Sachen. Dann ergeben sich irgendwelche Ergebnisse auf dem Papier daraus.
Wie bist du überhaupt zum Gedichteschreiben gekommen?
Ich weiß nicht. Man erwischt sich dabei, wie man es macht. Da kommt man nicht irgendwie dazu. Also ich habe in der Schule war ich in so einer AG und da habe ich festgestellt, dass die Form, die mir am nächsten liegt, so Lyrik oder Kurzprosa auch ist. Also längere Sachen nicht so, aber ich versuche das, was mir auf der Seele liegt, immer in so einen kurzen Text zu packen. Und das ist eigentlich die Form, die ist für mich, also die ist am treffendsten, die ist am knackigsten und so ist es halt entstanden und mit der Zeit wurden die immer experimenteller. Also am Anfang war das noch ein bisschen, ich glaube nicht so kryptisch.
Jetzt kryptisch, was heißt das für dich dann?
Kryptisch heißt, dass das Elemente beinhaltet, die für mich irgendwas, also für mich total Sinn ergeben, vielleicht auch für andere, aber die erstmal auf den ersten Blick abstrakt sind, aber ich kann nicht mehr so einfach schreiben, sondern ich versuche das, also ich versuche es nicht, aber es entwickelt sich so, dass das für Leute kryptisch wirkt, wobei es ist nie der Plan, also es entsteht so.
Soll das was verbergen dann oder birgt das eben eine Metaebene dann, diese, das Nicht-Einfache, das Nicht-Offensichtliche?
Ich glaube, es ist so ein bisschen es zielt vielleicht darauf, oder also nicht, dass es bewusst so ist, aber kombiniert Sachen, die vielleicht alle irgendwie in sich haben, aber jeder nennt es anders und durch einen abstrakten Terminus versuche ich das so zu kodieren, dass es ein anderer auf seine Art vielleicht dekodieren kann. Also sowas eher, so ein Code. Ich würde es halt vielleicht als sowas bezeichnen, aber das ist jetzt auch nie, das ist im Rückblick dann, wenn ich es lese, dann denke ich mir, okay, das ist daraus entstanden, aber beim Schreiben selber denkt man eigentlich gar nicht nach, finde ich. Also ich denke nicht so viel nach.
Und die eine Interpretation, die gibt es dann einfach auch nicht?
Nee, also selbst bei mir nicht. Wenn ich die dann lese, dann ziehe ich immer wieder verschiedene Sachen raus oder denke dann, was war da mit dir los, was hast du da gemacht? Oder manchmal finde ich dann Sachen wieder oder sehe es aus einer anderen Perspektive und genauso ist dann auch die Resonanz.
Wenn du sagst, die Sachen entwickeln sich, du trägst die quasi so ein bisschen aus, so auch, ne? Wie lang, oder wann weißt du, dass ein Gedicht fertig ist, dass es zur Veröffentlichung oder auch für die Dichterkammer ist es ja dann noch nicht fertig, aber dann jetzt für Trashpool ist es fertig.
Also manche Dinge, da hat man total ein Gefühl, dass es noch ein Prozess ist. Aber bei den meisten ist es so, dass ich die nur am Stück schreiben kann. Also die Dinge, die ich in die Dichterkammer mitbringe, das sind vielleicht so dreiviertel fertige Sachen oder die sind fertig, aber ich weiß, da fehlt noch der Feinschliff oder da fehlt noch gewisse Worte, die irgendwie ausgetauscht werden können oder da fehlt einfach noch was. Aber bei den meisten Sachen ist es so, dass sie aus einem Affekt entstehen, dass sie aus einem Gefühl momentan entstehen. Und dann schreibt man das und legt es weg und dann ist es irgendwie geschehen. Also dann kann man da auch, es wird dann künstlich, wenn man da noch wochenlang dran rumfällt.
Also die liegen dann und dann müssen sie nur, du musst nur noch mal quasi drüber nachdenken, aber wird dann nicht an einzelnen Endungen oder Worten oder sonst wie, das machst du dann nicht. Das Feilen?
Also im Prinzip eigentlich nicht. Weil ich glaube, das ist dann, wie gesagt, das wird dann so konstruiert. Also das wird dann aufgesetzt. Wenn man dann noch, also wenn man es schreibt, dann hat man schon eine gewisse Gründe, warum man Sachen jetzt zum Beispiel klein schreibt, groß schreibt, irgendwelche Zeilen und Brüche reinmacht. Und wenn man die aber künstlich nachträgt, dann fühlt sich das irgendwie nicht gut an.
Das ist ein Rutsch dann so, ja. Im Prinzip, das fließt.
Genau, ja.
Gibt es dann besonders gute Zeit oder Momente dafür? Oder merkst du das?
Also, es hat immer mit Kaffee zu tun. Wenn ich Kaffee getrunken habe, passieren solche Sachen. Weil das irgendwie dann was auslöst. Oder manchmal kommt es einfach überall. Und das ist gar nicht planbar. Also meistens, also ganz oft in der Vorlesung zum Beispiel. Ja, das ist immer so, weil die Vorlesung Sachen in mir auslösen, Gedankengänge und dann muss ich da was aufschreiben und so entsteht das. Ja.
Was für Vorlesungen? Was studierst du?
Ich studiere Philosophie und Rhetorik und meistens die Philo-Vorlesung. Ja.
Kommen da Elemente dann auch aus der Vorlesung in die Gedichte?
Vielleicht nicht Elemente, aber so der Hauch der Vorlesung oder der, das Gefühl oder die Thematik in irgendeiner Weise vielleicht schon. Ja.
Der philosophische Geist,
ja.
Der sich dann da niederschlägt.
Genau.
Und kannst du da beides, geht es beides, zuhören und selber schreiben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Zuhören leidet ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das im Radio hier sagen darf, aber es ist ein freies Radio, deswegen sage ich es.
Klar. Ja, passiert ja was anderes dann. Ne?
Ist
ja
genau, auch. Also ich opfere die, ich denke, es lohnt sich, ja.
Und dann läuft's und dem Vorleser oder dem Professor, dem Dozenten ist es im Endeffekt dann, dann stört es auch nicht, oder?
Also ich muss jetzt schon klarstellen, dass es ja nicht die ganze anderthalb Stunden dann so geht. Ich schreibe das dann und dann bin ich kurz mal abwesend, aber bin ich ja wieder da und dann das ist was Gutes für alle.
Kurz mal wegdriften, das passiert anderen ja auch, die dann nicht schreiben, sicher.
Genau, und ich finde, ich kann das ganz gut rechtfertigen.
Von mir musst du dich definitiv nicht rechtfertigen. Ich finde es sehr spannend, solche, ne, also auch, ja, Momente oder solche Sachen rauszugreifen. Ich würde vielleicht auch gern jetzt schon was hören.
Was hören?
Im Trashpool veröffentlicht der Zeitschrift für Literatur und Kunst Elena Schilling mit einem Gedicht und dann noch, ja, vielleicht, weißt du da noch, wann es entstanden ist, wie es entstanden ist?
Also ich würde einfach mal mit dem ersten Gedicht, was auch in der Trashpool veröffentlicht ist, anfangen. Das ist entstanden vor einem Jahr ungefähr, im November, in der Mensa. Das weiß ich noch, dass ich in der Mensa gegessen habe und dann dieses Gedicht geschrieben habe. Entschuldigung, so. Anodrogyn heißt es. Die Anaconda war schon immer anachronistisch. Anders als der Kondor. Ist das der Unterschied? Unter anderem, das ist der Unterschied, den wir suchen. Denn wir suchen ein, also muss es ihn, sie geben. Doch, Die Anaconda war schon immer anarchisch. Sie, er, schert sich nicht um Antonyme.
Anotrogyden, Elena Schilling. Hilfst du uns ein bisschen?
Ihr müsst euch selber helfen.
Also, hast du es gern mit Tieren?
Eigentlich gar nicht. Aber ich habe es mit Tiermetaphern. Also mit Tieren, ja, wobei das eigentlich das einzige Gedicht ist, was irgendwas mit Tieren zu tun hat. Wobei, es gibt noch was mit Gemüse, aber mit Tieren ist es ja das Einzige.
Und es geht in Richtung Wortspiel?
Ja.
Fast schon, anachronistisch und anarchisch und der Titel auch, Anodrogyn?
Ja, genau.
Anno dazu mal und Androgyn?
Könnte man vielleicht annehmen.
Aber hast du nicht dabei dran gedacht?
Wie gesagt, ich schreibe das auf und natürlich denkt man sich, also das ist, ich glaube, wenn ich das jetzt anfangen würde, zurückzudenken, wäre das so eine Psychoanalyse.
Und also, das willst du nicht?
Ja, wobei, also ich denke schon natürlich, ist der Titel davon von den Worten beeinflusst, klar.
Und alles klein geschrieben?
Ja, das ist irgendwie, hat sich das bei mir so eingeschlichen. Ich mag die Buchstaben mehr, wenn sie kleiner sind. Das hat für mich so eine gewisse Demut. Also ich schreibe nur Personalpronomen groß. Also, wobei ich nicht, also du, das Wort du, schreibe ich gerne mit einem großen D. Sonst eigentlich alles klein.
Die Gender Balance Geschichte mit ihn, sie?
Ja. Also, genau. Das, die sind auch alle klein geschrieben, zum Beispiel, um Gleichheit herzustellen.
Gleichheit herzustellen, aber auch bei den Worten, aber auch bei den Bezügen.
Ja, also einmal habe ich ihn, sie und einmal sie, er. So in der Konstellation zum Beispiel. Hm.
Und die Klammer? Einmal ist eine Klammer um das also. Einen also muss es ihn, sie geben.
Also Klammern habe ich, ja, ich weiß nicht, ich kann das, mir fällt es relativ schwer, solche Sachen immer zu erklären.
Dann erwähnen wir es einfach.
Also es ist hervorgehoben, es ist irgendwas, was hervorgehoben wird auf die Art. Wie so eine Konklusion vielleicht.
Und eine Abkürzung ist auch dabei?
Mhm.
Unter anderem?
Genau. Das
setzt du voraus oder ist auch, bringt was auf den Punkt?
Ich mag auch Punkte. Ich glaube, wenn ich sie reinmachen kann, bringe ich sie immer rein. Und bei Abkürzungen, das, also unter anderem, ja.
Wie viel Einfluss hattest du jetzt auf die Schrift? Hat es Layout entschieden oder auch an welcher Stelle jetzt im Trashpool? Dass es ja die halbe Seite oben frei ist mit Grafik. Warst du daran auch noch beteiligt?
Nee. Also im Prinzip schicke ich das Gedicht ein mit der Kleinschreibung. Und dann war es das. Also ich habe nicht gewusst, wo im Heft das erscheinen wird. Oder welches Layout. Aber das ist im Prinzip jetzt auf jeder Seite ist ein Gedicht. Und es sind auf jeden Fall auch Gedichte drin, die ein ganz anderes Layout haben. Ich denke, die haben dann wahrscheinlich mit entschieden, dass es, also das hat einen bestimmten Sinn, warum das so angeordnet ist. Das ist bei mir aber nicht so.
Kannst du was dazu sagen, Timo?
Ja, also mit Elena als Lyrikerin fangen wir auch an mit Gedichten. Wir haben davor ein Prosa-Stück ausgewählt. Und im Grunde genommen entscheidend ist unsere Layouterin. An dieser Stelle auch vielen Dank an Nadine. Nadine Salavasilis macht hervorragende Arbeit. Und versucht dann quasi Gedichte so ins Zentrum zu setzen, dass sie nicht übergelayoutet sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht alleine auf der Seite stehen. Das macht gerade Trashpool aus, dass das Layout auch ein bisschen crazy mitspielt. Und wie Elena auch richtig sagte, oder auch du, Matzel, vorher, also gerade das Wort Anodrogyn ist ein Wortspiel, weshalb es für mich auch auf Anhieb gut war und klar war als Redakteur in der Lyrik, dass Elena mit sofort dabei ist. Also das ist ja diese Ambivalenz, auf die ich anspiele, oder auf die ihr auch schon erwähnt habt, weil ein eindeutiges Gedicht oder eine eindeutige Zeile zum Beispiel, wie es regnet, kann unter Umständen langweilig sein, ja, für den Leser. Und das hat man ja schon oft gehabt in Gedichten. Aber ein Gedicht, das doppeldeutig mindestens, wenn nicht sogar polyvalent, also mehrdeutig ist, das macht es gerade so spannend, auch bei Elena und bei Janis diese Gedichte zu präsentieren, dass man so heute schreibt, zum Beispiel, indem man Sprachspiele betreibt, auf polyvalente Art und Weise, zum Beispiel. Also gerade das zeichnet Elena aus. Das Layout an sich, also ob das jetzt links unten oder rechts oben steht, das ist eine Frage des guten Geschmacks unserer Layouterin. Also ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, also die Autoren haben die Möglichkeit, dann bei den Korrekturfahren Einspruch zu legen und zu sagen, nein, da fällt ein Komma oder nein, mein Gedicht möchte ich doch jetzt rechts oben statt links unten. Also diese Möglichkeit hat man. Und wenn sie das dann absegnen, dann so geben sie uns auch die einmaligen Abdruckrechte ab. Nur für dieses Heft. Alle anderen Rechte bleiben bei den Künstlern und Autoren dieser Ausgabe. Das heißt, sie verfügt über ihr Gedicht nach wie vor. Also das ist nur für den Abdruck dieser Ausgabe mit der Korrekturfahne verbunden gewesen, das Okay von Elena sozusagen. Ja.
Damit sichert ihr euch dann auch ab?
Wir sichern uns damit ab, genau.
Und du als Redakteur für den Lyrikanteil, ja, was sind deine Kriterien? Eins hast du ja jetzt eben gesagt, das muss dich auch überraschen, Mehrdeutigkeit.
Ja. Mehrdeutigkeit, wobei wir auch auf klassische Gedichte setzen, also weil die gibt es eben auch heute. Also wenn man klassisch im Sinne der nicht experimentellen Art schreibt, also das ist dann genauso gut für Trashpool, da Talente zu entdecken, beziehungsweise etablierte Autoren zu haben, die das schon können. Ja. Also es gibt verschiedene Kriterien und wenn du mich jetzt fragen würdest, was hat sich geändert, also wir sind da vielleicht noch breiter ins Spektrum der Auswahl hineingegangen und haben sozusagen die eckigen Klammern noch weiter nach außen geöffnet und sind sozusagen noch viel offener für andere Stile. Also das hat sich vielleicht so geändert, also in der Redaktion. Und das ist so elementar. Ansonsten muss ein Gedicht für sich in sich abgeschlossen sein, also sonst eine runde Form haben und für sich sprechen. Also dann ist es schon mal gut. Also wenn es eh gut ist, dann ist es eh dabei. Also sagen wir so, die Leute, die uns was einreichen, brauchen nichts zu befürchten. Wenn ihre Gedichte gut sind, sind sie eh dabei. Ja, genau. Mhm.
Ja, aber was ist gut? Was ist für dich gut? Das in sich geschlossene, das ist, ich finde es total spannend, aber auch total schwierig eben. Ne? Wenn du in der Dichterkammer bist, was sind deine Kritikpunkte auch dann?
Meine Kritikpunkte, also tatsächlich Kritik im Sinne vom üblen Verriss ist, wenn ich sage, etwas ist redundant. Also etwas kommt ein paar Mal vor und das hört sich nicht so gut an. Das könnte man vielleicht straffen. Also, oder man macht ja einfache Fehler, indem man zum Beispiel ein Gedicht mit Wüste betitelt und dann im Gedicht kommt irgendwo Wald vor. Das passt topografisch und topologisch nicht zusammen. Das ist ein inhaltlicher Fehler. Ja? Also so auf sowas kann man schon achten. Also genau.
Und im Auswahlprozess dann für Trashpool. Mhm. Sie hat 10 eingereicht, 4 schaffen's. Wie bist du da dann auch alleine oder ist es ein Team und wie schafft's welches
das
dann da rein?
Das entscheiden wir tatsächlich in 2-3 Sitzungen. Wir streiten uns auch da ganz oft und wenn es dann unter uns vier Herausgebern eine 2-gegen-2 Situation gibt, dann fragen wir in dem Fall unseren Beirat bestehend aus Lila Bolay vom SLT. Oder die ehemalige Mitherausgeberin Christiane Schweizer, die schaltet sich dann auch ein, also wir fragen sie dann um Rat. Aber ansonsten entscheiden wir demokratisch, also diejenigen Gedichte, die mindestens 2 Kreuze haben und es kann ja auch eine Neutralität geben, sind dann tatsächlich dabei. Und bei Elena war das eh klar, also die hat halt also 4 von 4 möglichen Stimmen bekommen für diese 4 Gedichte, weil sie eben auch einen Zyklus andeuten und eine Entwicklung anzumerken ist, die einfach für diese Gedichte spricht und für das spricht, was wir suchen, also nämlich etwas Experimentelles, Innovatives zu haben. Und bei den anderen Gedichten war das einfach so, dass die einfach noch in Entstehung begriffen sind und noch nicht so ganz rund sind. Oder wie würden wir in der Dichterkammer sagen, die rocken noch nicht so ganz, also das kann sich ja noch entwickeln. Und das ist dennoch ein gutes Zeugnis, also mit 4 Gedichten vertreten zu sein, wenn man 10 eingereicht hat. Und das ist uns lieber, als wenn die Leute ein Gedicht einreichen. Das ist tatsächlich dann objektiv gesehen nicht das Gute von ihnen, wovon die Autoren selbst denken, dass es gut ist. Als wenn sie uns 10 einreichen und dann einfach auf die objektive Auswahl und Kompetenz unsererseits vertrauen. Und wir tatsächlich ein Zyklus entdecken können, also quasi sagen können, das war jetzt nicht ein einmaliger Wurf, der einfach nur zufällig gelungen ist, sondern die kann es wiederholen durch 3-4 weitere Gedichte dieser Art oder ähnlicher Art und dann ist die Elena eben so auch überzeugend gewesen, dass sie eben mit diesen 4 Gedichten also auf Anhieb auch dabei war, also sie stand eigentlich nicht zur Debatte, also nachdem die erste Redaktionssitzung schon abgeschlossen war, haben sie schon die Favoriten rausgebildet und Elena war von Anfang an dabei.
Mhm. Hast du das alles gewusst? Diesen Redaktionsprozess.
Natürlich nicht.
Der ist erst jetzt wird er transparent. Ja.
Ja. Ist aber auch interessant, das zu hören. Also es freut mich.
Also da sucht ihr aber auch nicht, das läuft dann wirklich in eurem Gremium. Du schließt ab mit der Einreichung und dann wird keine Rücksprache mehr gehalten. Das ist auch nicht euer Interesse, dann noch drauf einzuwirken, Thibaut.
Also wir hatten auch schon Fälle, wo wir nicht ganz einer Meinung waren mit dem Autor, und dann kann man sich immer noch mit ihm dann zusammensetzen, und dann, das passiert ja auch in jedem Verlag, dass man das quasi lektoriert, soft lektoriert. Also natürlich, dass man sagt, also dürfen wir jetzt ein Komma da hinsetzen, das ist grammatikalisch falsch. Zum Beispiel in dem Sinne, nehmen wir schon Rücksprache, bevor wir die endgültige Entscheidung bekannt geben, mit dem Autor dann, also nehmen wir sie auf. Aber in der Regel, also ist es so, dass die Autoren tatsächlich, das nicht nötig haben, also nochmal ein Lektorat zu bekommen. Es sei denn, wie gesagt, ein Soft-Lektorat, und das können Sie dann bei der Korrektur vornehmen, ist es eher andersrum, dass die dann eher von sich aus selbst Vorschläge haben, das zu ändern, womit sie dann mit uns auch nochmal Kontakt aufnehmen und wir dann statt einem Korrekturvorangang zwei oder drei brauchen, also zwei, drei Runden, und Druck, also das betrifft dann alle 20 Autoren, wenn jetzt einer ein so viele Korrekturvoran- und Änderungswünsche hat, dass der Druck sich nach hinten verschiebt und wir in den Verzug geraten, und diesmal war das jetzt auch der Fall, aber dann kam noch was dazu, dass uns zum Beispiel Hugendubel abgesprungen ist als Hauptsponsor, der uns ja ziemlich viel der Gesamtdruckkosten mit seiner einzigen Anzeige finanziert. Die sind jetzt nicht dabei, weil die in Stuttgart bekannterweise zugemacht haben. Die fehlten uns nicht nur als Anzeigenpartner, sondern auch als Verkaufspartner. Und somit sind wir auch ein bisschen in Verzug geraten, sonst wären wir schon im Sommer 2015 erschienen. So sind wir im Oktober erst erschienen, also wie gesagt pünktlich zur Buchmesse, das war vor ein paar Wochen. Aber davon hängt es ab, ob der Autor zum Beispiel auch noch Änderungswünsche hat. Und wenn ja, wie viele? Also ob er mit dem zweiten Korrekturgang zufrieden ist oder nicht, ob er noch was zu ändern hat. Und das kann sich immer spontan ergeben. Also damit muss man, man muss flexibel sein, man muss improvisieren können als Herausgeber. Ja. Aber die Entscheidungen innerhalb der Reaktion, auch die sind nicht immer nach einer Sitzung schon feststehend. Also es bilden sich, wie gesagt, Favoriten aus, aber es gibt immer ein paar Wackelkandidaten. Und über die ist es dann interessant zu diskutieren und zu streiten. Also genau.
Da kann es auch richtig zur Sache gehen, ja?
Da kann es richtig zur Sache gehen, ja, tatsächlich. Ja. Da bilden sich Fraktionen dann.
Aber ihr zieht trotzdem noch an einem Strang, ja? Ja,
ganz genau. Hauptsache, das Endprodukt stimmt und wir sind alle damit zufrieden und wir können alle dahinter stehen. Natürlich auch mit Kompromissen ist das verbunden bei uns allen gewesen. Aber zum Schluss ist dann tatsächlich eine glückliche Ausgabe herausgekommen dabei.
Trashpool ist ja... Ja, ein Magazin, eine Zeitschrift heißt es, ja, aber es hat schon so ein bisschen auch Magazincharakter. Es liegt sehr gut in der Hand.
Genau, genau.
Das Haptische ist ja, spielt da schon auch eine Rolle, oder?
Genau. Also Magazincharakter unter anderem aufgrund des Interviews, das wir diesmal haben mit Sandra Gugic. Wir hatten schon mal Ilja Trojanow im Interview. Das macht das etwas lockerer, also so eine essayistisch lockig künstlerische Form des Abdrucks. Ja, und die Grafiken locken das auch nochmal auf. Früher hatten wir auch noch Slam Poetry als eigenständige Komponente im Heft, als noch Harry Kinsler in der Redaktion war. Also er war dann zuständig für die Slam Poetry. Und so, dass es insgesamt tatsächlich den Charakter oder den Namen, den Schriftzug des Magazins auch verdient hätte. Ja, aber ich glaube, Zeitschrift ist ein üblicher Name, also in der Zeitschriftenwelt, das Zeitschrift zu bezeichnen. Ja.
Und jetzt mit dem neuen Verlag und dem Vertrieb, seid ihr dann auch im Bahnhofsbuchhandel bundesweit oder was bringt das alles mit sich?
Ja, also mit dem neuen Verlag hat es etwas damit auf sich, dass wir online vertrieben gekauft werden können. Also eine gedruckte Printausgabe kostet 5 Euro. Idealerweise an einem Bahnhof, ja, zum Beispiel, ja. Aber primär in Tübinger Buchhandlungen und im Stuttgarter Literaturhaus sind wir vertreten, aber das meiste läuft jetzt eben online. Und dieser Online-Verkauf von Trashpool kostet nur 3 Euro, also zu einem ermäßigten Preis. Also man kriegt das komplette PDF dann, ja, in die Post geliefert, also ins E-Mail-Fach geschickt, ja. Und man zahlt einfach nur 3 Euro. Und das kann man eben nur über den Dortinkter Verlag machen, nicht über uns. Also bei uns kann man es tatsächlich haptisch und optisch kaufen dann. Also,
Aber die vertreiben es nur als E-Paper sozusagen.
Genau, ne? Als E-Paper, ganz genau. Die sind als Plattform da und als Vertriebspartner von uns. Also wir haben gegenseitigen Vertrag abgeschlossen, ja, der dann eben vorsieht, also dass wir das über sie, also ausschließlich über sie verkaufen. Also wie so eine Verkaufsplattform, also Dortinkter Verlag im Internet.
Wie läuft das an? Das auch wahrgenommen? Weil gerade ich finde es schon das Haptische und das in der Hand zu halten. Ist mir immer noch wichtig, aber klar, die Lese- und auch Rezeptionsgewohnheiten von allem verändern sich.
Ganz genau, also ich liebe auch das Haptische und das etwas in der Hand halten, mehr als jetzt das online zu lesen und zu scrollen. Nach unten zu scrollen ist ein anderes Gefühl von oder eine andere Leseerfahrung. Momentan ist es so, dass sich das auch ein bisschen nach hinten verzögert, weil wir einfach von jeder Ausgabe tatsächlich, und da haben wir immer 20 Autoren im Schnitt gehabt, nochmal die Online-Druckrechte abfragen müssen, ob sie uns das auch für die Online-Ausgabe abtreten möchten. Wir hatten den Fall, dass 2 nicht damit einverstanden waren. Also bis jetzt haben wir nur Ausgabe 3 bis 5 geschafft, online zu stellen, als PDF-Datei anzubieten. und zu verkaufen. Aber zwei Ausgaben davon sind beschnitten, was die Autorenbestände anbelangt. Also wie gesagt, zwei wollten es per se nicht. Also ja, also ist auch hier gutes Recht, dann einzusagen. Dann. Die meisten haben sich aber gefreut, ja, und haben gesagt, ja super, das ist auch eine gute Werbung für mich als Autor. Ja.
Neue Verbreitungsmöglichkeit. Genau, genau. Wie ist es bei dir? Wie fühlt sich das an, ein Gedicht online oder Gedicht gedruckt?
Also ich muss sagen, dass mir das Haptische auch mehr liegt. Einfach weil man eine gewisse, also man hat es in der Hand, man kann das irgendwie so ja, von sich weghalten, zu sich nahe bringen. Und was bei Trashpool auch das Besondere ist, also die Collagen und Fotografien finde ich immer wieder unglaublich schön. Also die habe ich auch am liebsten in der Hand. PDF, also das ist, also ich finde es auch eine super Variante halt zur Verbreitung. Also ich persönlich habe es lieber in der Hand, aber das ist, ich bin jetzt da kein kategorischer Verfechter, der sagt, sich auf, also dass es kein, auf keinen Fall geht oder was ganz Schlimmes ist. Nee, gar nicht. Also ich freue mich über die Verbreitung und wenn sich das die Leute dann als PDF holen, ja.
Wie habt ihr euren Hauptsponsor-Absprung verkraftet, dann weiter gesucht, bis diese Lücke gefüllt war?
Ganz genau, also durch viele weitere kleine Anzeigen geschafft, den Absprung geschafft, ja, ins, ja, ins öffentliche Dasein. Und wobei man sagen muss, dass das genauso wichtig ist, dass auch diese kleineren Anzeigen, die uns einfach auch über Wasser halten, genauso wichtig sind wie eine große. Also genau, letzten Endes.
Das sind vor allem Lokale und die sind ja auch nur hinten drin. Mhm, ja, also genau, das stört ja nicht das Lesevergnügen, von, wenn man von Anfang anfängt, durchblättert oder so, sondern das ist hinten so ein Werbeblock sozusagen. Ja.
Jawohl, genau, das ist die Idee gewesen, also dass die Anzeigen einfach für sich sprechen und zwar zum Schluss, also wenn man die Kunst schon eingeatmet hat, dann die Anzeigen sich zu Gemüte führen kann, also auch nochmal. Wobei die oft auch witzig sind, also oft auch witzig geschrieben sind, zum Beispiel Rittersport ganz vorne, die schönste Kunst ist die zu genießen, als Anzeige gewählt hat, was natürlich auch ja eben auch doppeldeutig ist und eben sehr gut als Anzeige für eine Literaturzeitschrift passt.
So, jetzt muss ich ja reingrätschen, dass wir nicht alle Anzeigen hier auch noch hier im freien Radio verbreiten. Wir machen mal eine kleine Musikpause und hören danach noch Gedichte und sprechen weiter mit Elena Schilling und Tibor Schneider. Trashpool, die Zeitschrift für Literatur und Kunst, Release-Lesung ist am kommenden Freitag, dem 27. November. Hier kommen die Rail Splitters, die spielen am Donnerstag beim Bluegrass Jamboree. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Elena Schilling und Tibor Schneider von Trashpool. Die Lesung, die Release-Lesung ist am Freitag im Club Voltaire. Was ist das für eine Band? Evodian, hast du gesagt, ja?
Genau, Evodia nennen die sich und sind zu dritt, so viel ich weiß. Und spielen erst Stücke, die ohne Stimme sind, aber die, die mit Stimme sind, sind besonders gut, weil der Sänger, der Charles, eher so eine rauchige Whisky-Stimme hat. Und wegen der, also um die zu hören, lohnt es sich alleine zu kommen. Ja, natürlich haben wir auch gutes Programm, ja, gute Autoren dabei, guten Moderator. Ja, und einer von denen, der heute halt nicht in der Sendung sein konnte, ist Janis Tortora, der wird aber am Freitag dann lesen.
Und heute springst du in seine heute, Rolle?
Genau, möchte ich das gerne tun. Ich möchte also für ihn, für Janis, heute ein Gedicht von ihm lesen, aus dem Zyklus Kretenwanderungen, hat den Titel 1. Und wer jetzt mehr hören möchte von Janis und Elena, der kann dann, wie gesagt, am Freitag sie auch bei der Release-Lesung beide hören.
Können wir trotzdem kurz ein bisschen, ganz wenig, nicht jetzt hier Psychoanalyse, aber so ein paar Dinge, was dich angesprochen hat als ja. Lyrikredakteur bei ihm. Ja. Er hat also, ja auch wieder mehrdeutige Sachen, ja.
Ganz genau, die in erster Linie und dann dieser locker flockige Ton, den er drauf hat. Also wenn man vom Stammeltisch und nicht vom Stammtisch der Professoren spricht oder wenn er sagt, die Künstler haben alles im Griffel oder bereits haben sie alles im Griffel, dann ist es ja eben doppeldeutig. Also so, niemand will im Griffel sein, also man will alles im Griff haben eigentlich nicht. Im Griffel, das ist ja so dann pejorativ gemeint, aber eben niedlich und ja, sprachexperimentell gemacht.
Auch ein bisschen fast schon mehrsprachig oder slangig?
Genau, und das ist eben der Geist der Zeit, der Zeitgeist, also der einfach auch diese Generation ausmacht, die heute so schreibt und heute so redet. Also das ist einfach die Facebook-Sprache, also der ist es geschuldet. Und auch wenn man die Comments auf YouTube liest, also die sind auch so in diesem coolen Ton geschrieben. Ja. Also genau das suchen wir auch. Also, ja.
Und das wird von manchen Leuten ja auch sehr kritisiert, ne? Dass da Sprache und Poesie verloren gehen würde, Sprache verkümmert.
Ja, aber es ist auch eine Chance oder eine Schanze, ja, etwas Neues mit der Sprache zu machen. Also eine Abspruchschanze ist das, genau, ja. Weil jetzt im Vergleich zu dem Dadaismus zum Beispiel, die einfach diese technische Sprachmöglichkeit des Facebook-Zeitalters nicht zur Verfügung hatten, macht man heute doch noch was Neues damit. Und diese Möglichkeiten sollte man auch nutzen, warum denn nicht? Ja, genau, also. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dann klassisch zu schreiben. Also das wäre genauso eine gute Möglichkeit. Aber man entscheidet sich doch eher für sowas, weil das eher so ein bisschen zeitgemäßer ist. Also nichtsdestotrotz ist das andere genauso gut dann. Also wenn man es nicht so macht, ja.
Aber diese Plattform für solche zeitgeistige Geschichten ist halt wahrscheinlich auch kleiner, oder? Der Literaturbetrieb ist da sicher auch ganz schön konservativ.
Und genau, das stimmt. Und dafür sind wir auch da. Also eben diesem, ja, Underground, nicht Mainstream, auch eine Chance zu geben, also wahrgenommen zu werden und auch eine Stimme zu verleihen. Und wir werden auch deutschlandweit vertrieben. Wie gesagt, demnächst sind wir auch mit einer Online-Ausgabe am Start, was im Prinzip dann weltweit möglich ist. Also man kann sich auch auf jedem Kontinent dann tatsächlich die PDF runterladen und dann tatsächlich auch Kunst haben, die heute angesagt und en vogue ist. Und für den Autor ist es eben dann eine Präsentationsmöglichkeit. Eben mit seiner neuen Stimme etwas Neues zu bewegen. Innerhalb dieses Printmediums zum Beispiel, ja. Aber darüber hinaus auch bei einer öffentlichen Lesung oder bei einem Radioauftritt ebenfalls.
Siehst du dich auch als Teil des neuen lyrischen Zeitgeistes?
Also ich sehe mich auf jeden Fall als Teil des Zeitgeistes. Lyrisch, ich weiß nicht, das. Ich finde es immer schwer, sich das selber so zuzuschreiben. Wenn mir das andere zuschreiben, dann freut es mich. Aber ich sehe mich auf jeden Fall auch durch diese Internetsprache beeinflusst, die Tibor angesprochen hat. Und in dem Sinne, also dadurch geprägt. Und das, wenn ich damit die Leute erreiche, die davon auch geprägt sind, dann ist es gut. Also ich bin auf jeden Fall, gehöre ich nicht zu dieser klassischen Kategorie, würde ich mal sagen. Es fühlt sich ein bisschen fremd an. Und das, also so wie ich schreibe oder wie ich rede, das entspricht schon sehr dem Internetslang, würde ich sagen.
Und spricht es dann auch die Generation an? Wie ist da die Resonanz? Ist da eine Sensibilisierung auch für Poesie zu spüren?
Also ich finde schon, dass es die Leute anspricht. Ich habe jetzt noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Also es sind meistens Leute, die in Teilen was davon mitnehmen und das ist ja auch gut. Also ich glaube schon, dass es die Leute anspricht.
Dann eben auch Leute, die vielleicht vorher nicht so literaturaffin waren.
Vielleicht gerade die.
Ich möchte noch was von dir hören, Elena.
Ja,
aus dann schaue ich mal. Trashpool, aus den vier Gedichten Anodrogyn hatten wir schon gehört. Was wählst du jetzt noch aus?
Also wenn wir gerade von der Internetsprache sprechen, wird sich das Gedicht Input anbieten. Das, ich kann das erstmal vorlesen und vielleicht dann noch was zur Form sagen. Mhm. Input. Put, put, put. Wer den ersten Stein wirft, ist nicht ohne Sünde, sondern Demonstrant. Ihre Metaphysik ist veraltet, holen Sie sich jetzt die Beta-Version. Deine Lady Gaga, meine Baba Yaga. Möchten Sie ein Update durchführen? Ja, nein, später. Babu sich ist unbewaffnet, ist Frieden, ist Google Translator sagt böse, böse. Can you blow my whistle, Snowden? Jetzt aktualisieren, jetzt, später. Faschismus und Fasching haben denselben etymologischen Ursprung. Put in Trash.
Die eckigen Klammern, wie bei Trashpool, aber nach innen?
Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Genau, eckige Klammern und kursiv.
Kursiv und linksbündig die eine Zeile, rechtsbündig die andere Zeile?
Genau. Also was, ich kann das jetzt eigentlich nur im Rückblick sagen, dass das für mich Sinn macht. Als ich es geschrieben habe, war das im Prinzip nur der Versuch, die Gegenüberstellung zu machen. Aber es ist eigentlich sehr von dieser Chatform beeinflusst, die man auf WhatsApp oder sonstigen Formen hat. Also links, rechts, links, rechts. Genau.
Frage, Antwort oder Beitrag, Beitrag?
Genau. Wobei das in dem hier nicht unbedingt zusammenhängt ist, aber diese Form, das ist die Form, die man eigentlich heutzutage so am meisten im Alltag antrifft, wenn man mit Leuten kommuniziert über solche Netzwerke.
Ja. Und den Inhalt hast du ja auch zum Teil aus technischen Elementen aus der Computerwelt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne.
Genau, da sind auch Sachen mit eingeflossen. Zum Beispiel den Google Translate, Updates, Beta-Versionen. Genau.
Und das Snowden kommt drin vor?
Ja.
Also schwingt da auch ein bisschen das Bewusstsein mit, dass quasi diese Lyrik ja die Chat-Lyrik jeder mitliest?
Ist auch eine interessante Ansicht. Das habe ich so gar nicht bedacht, aber könnte man natürlich auch drin finden. Ich wollte den Snowden, irgendwie war mir das, es ist passiert, dass ich den erwähnt habe, ist reingekommen.
Und die Etymologie, der Wortursprung von Faschismus und Fasching, das hast du recherchiert?
Nein, nein. Es könnte, aber es ist eigentlich, bin ich sehr davon überzeugt, dass das so ist.
Das ist ja mal noch ein richtiger Gag am Schluss, ja?
Ja, also ich mittlerweile finde ich es gar nicht, ist es mir gar nicht aufgefallen, erst als ihr jetzt so reagiert habt, aber oder gelacht habt. Ja.
Kam das in der Dichterkammer nicht so gut an?
Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ankam. Ich glaube, es ist ganz normal angekommen. Es war auf jeden Fall nicht als Gag gedacht, sondern als, ich meine schon ernst.
Natürlich, man lacht ja manchmal auch, weil es
genau.
so einem im Halte stecken bleibt fast auch. Ja.
Also es, ich weiß nicht mehr, wie die Reaktion in der Dichterkammer darauf war.
Doch, da kam es sehr gut an. Also gerade auch deswegen wurde es ausgewählt. Und der gegen Klammern. Also natürlich war das jetzt nicht ein Hauptkriterium, aber die sind dennoch optisch schön und die haben ihre Funktion, um das jetzt nochmal abzugrenzen von dem rechts abgedruckten Text. Also der links abgedruckte Text kann auch für sich gelesen werden. Ja. Und man hat so ein optisches Zeichen durch die Klammern. Und genau deswegen also war das auch sofort mit dabei, weil es eben noch eine objektivere Auswahl und Besprechungsmöglichkeiten hat. Im Vorfeld dieser Text bei der Dichterkammer wurde von 10 bis 20 Mitdiskutanten besprochen, was ja nochmal ein ganz anderer Rahmen ist als 4 Redaktionsmitglieder. So dass man sagen kann, dieser Text ist wirklich aufgrund seiner Besonderheit, und zwar der Besonderheit und nicht Besonnenheit, weil gerade das ist auch ein Anspruch, den man haben kann, aber in dem Fall stimmt es aufgrund der Besonderheit mit dabei, dass er einfach noch objektiver für objektiver gelten kann als vielleicht andere Texte.
Wie ist es für dich, öffentlich zu lesen hier im Radio und dann aber jetzt am Freitag auch im Club Voltaire bei der Release-Lesung?
Also sind beides, ich mag beides und sind sehr unterschiedliche Formen. In der Release-Lesung, bei der öffentlichen Lesung bist du einfach noch mehr ausgeliefert. Du setzt dich hin und siehst die Leute, denen du es vorliest. Hier sehe ich ja nur euch. Und obwohl vielleicht viel mehr Leute zuhören, aber da ist es ein bisschen, also in der freien Wildbahn, man setzt sich hin, präsentiert das und sieht auch die Reaktion der Leute dann, genau.
Achtest du darauf? Kann man das?
Ich krieg's mit, aber ich achte nicht bewusst darauf, weil ich mich auf den Text konzentriere. Also in dem Moment ist die Konzentration so auf den Text fixiert, dass man eigentlich gar nicht so viel wahrnimmt außerhalb.
Selber den vorzutragen, da überlegst du dir vorher auch Betonung, Pausen?
Ich habe, als ich die ersten Male gelesen habe, nicht so sehr drauf geachtet und jetzt mittlerweile hat sich da was etabliert. Also ich habe schon, ich übe das jetzt nicht zu Hause, aber wenn ich das jetzt schreibe oder in der Hand habe hier in der Trashpool, dann weiß ich, was mir an dem Text wichtig ist, wo ich vielleicht eine Pause setze. Aber ich tendiere generell dazu, zu schnell zu sprechen und auch zu schnell zu lesen. Deswegen versuche ich das ein bisschen zu entschleunigen. Ich mag es gerne, wenn Leute schön vorlesen. Zum Beispiel Janis, der halt nicht da ist, der liest sehr schön. Und der, das macht schon sehr viel aus.
Und die Gestik? Mimik?
Auch, denke ich, ja. Wobei ich, wie gesagt, Mimik, also alles ist auf das Papier gerichtet in dem Moment. Es ist anders als Poetry Slam, wo es von der Performance lebt.
Soll nicht ablenken.
Nee, der Text soll in den Raum geworfen werden. Nicht ich.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Möglichkeit,
ja.
Hier sein
zu können. Sehr gerne.
Immer wieder gerne. Alle Jahre wieder, jedes Jahr einmal. Im Jahr erscheinen wir.
Mindestens.
Und wir waren bis jetzt seit 2011 immer bei dir in der Sendung, Matzel. Vielen Dank dafür.
Sehr schön. Sehr gerne. Immer wieder auch solche lokalen Eigenheiten, Besonderheiten, die einfach wir auch gerne begleiten. Hier.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag von 10 bis 12. In der Wiederholung nochmal dann am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Sag's nochmal, Trashpool Release Lesung am Freitag um 20 Uhr im Club Voltaire. Alle Wortbeiträge und auch die ganzen Leseparts sind online 7 Tage in der Mediathek und dauerhaft auch als Podcast. Darf man schätzungsweise auch die Gedichte, die Rechte, ja, das liegen ja bei dir, ne, auch drin lassen. Und ja, sind dauerhaft auf wüste-welle.de nachzuhören. Wir sind am Freitag wieder für euch da, dann zu Gast vom Theater Die Tonne, das Team. Es geht um eine Mitternacht-Sex-Komödie und es geht auch um die East Riders, genau. Ne? Theater am Freitag dann. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.